Hallo, heute ist Diana Rettke bei mir. Ich freue mich total, Autorin von mittlerweile zwei Büchern rund um das Thema Welpe. Daher wird sich heute auch unsere Podcast-Folge darum drehen. Wir reden heute über Erwartungen und Realität, also im Grunde, was erwarte ich eigentlich von meinem Hund und was erwartet er von mir? Und ja, stell dich gerne einmal selbst vor für alle, die dich noch nicht kennen.
Hallo, ja, ich bin Jana Rettke und ich bin Journalistin, Autorin und Hundetrainerin. Und diese drei Komponenten, manchmal denkt man, das schließt sich aus. Für mich passt das alles zusammen, weil ich arbeite unglaublich viel mit Menschen zusammen. Und du wirst es selber wissen, dass das Hundetraining ganz, ganz viel Menschenarbeit ist. Und das muss man mögen und ich liebe es. Ich mag es gern, mit Hunden zusammenzuarbeiten, aber auch mit Menschen. Und ich habe mich spezialisiert auf die Körpersprache der Hunde. Ich möchte, dass die Menschen ihre Hunde verstehen lernen. Und ich habe zwei Welpenbücher geschrieben. Das erste ist entstanden, weil viele Welpenbesitzer auf einmal geheult haben. Und nicht, weil es bei mir so schrecklich ist, sondern weil eben Erwartungen oft nicht eintreten und es alles ganz anders ist, als man sich das vorstellt. Und das zweite Buch ist entstanden, weil oft die gleichen Fragen auftauchen. Also aus meiner Sicht gibt es irgendwie Top 10 der Fragen und Probleme. Und nicht, weil die Leute es nicht hinkriegen, sondern weil die Probleme völlig normal sind. Und ja, so ist es entstanden. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute hören.
Ja, ich kann das unterschreiben mit dem Arbeiten mit Menschen. Ich hatte auch mal ein Seminar gehabt mit einem und der war sehr jung und kam dazu und dann, also, ach ja, hast du eine Hundeschule? Ja, er gründet gerade eine. Und da habe ich gesagt, ja, wie kam es dazu? Und dann hat er gesagt, naja, also er mag es halt nicht so mit Menschen zu arbeiten, er arbeitet lieber mit Hunden. Und dann mussten wir doch alle etwas herzhaft lachen. Ich sagte, sorry, aber dann bist du in dem Job tatsächlich leider falsch. Ja, also es ist wirklich viel Arbeit mit Menschen, das muss ich auch wirklich dazu sagen. Aber das ist genau das Thema. Ich habe die Erfahrung auch viel gemacht, dass diese Erwartungen anders sind. Ich glaube, vor allem mit Welpen, weil man eben wirklich einen Hund hat, der einfach alles noch lernen muss. Und ich glaube, das ist das, warum ja viele Leute auch sagen, oh, ich will einen Welpen, weil dann kann ich dem alles beibringen. Aber das ist halt eben auch der Punkt, du musst ihm auch alles beibringen und das wird häufig unterschätzt. Deswegen, vielleicht kannst du einfach mal so starten, welche Erwartungen haben so viele Menschen, wenn sie sich einen Welpen holen? Also was ist das, was sie so vielleicht damit verknüpfen? Starten
Du
wir
hast
mal.
schon was ganz Richtiges gesagt. Viele holen sich einen Welpen in der Annahme, dass sie dem alles beibringen können. Und man kann aber nicht jedem Hund alles beibringen, weil der bringt natürlich auch ziemlich viel Genetik mit. Unter Umständen, da kommen wir vielleicht auch noch zu, ist auch noch Pech dabei, wenn der schlechte Erfahrungen macht, während der bei den Menschen ist. Und damit meine ich, er wird vom Hund überrollt oder er erschrickt sich ganz furchtbar. Da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Aber die Erwartung, dass es wie ein weißes Blatt Papier ist, das ist es eben nicht, weil der bringt natürlich auch einen Charakter mit und der bringt Genetik mit. Und so, das muss man akzeptieren als Mensch und wissen, dass ich den nicht formen kann, wie einen Kuchen, den ich backe.
Ja, ich glaube, das ist so das, was viele denken und man darf ja auch nicht vergessen, neben der Genetik, dass man A, die Rasse hat, B, die Elterntiere hat, C, den Züchter hat, das ist ja, weil, ne, so zum Thema weißes Blatt Papier, da steht ja schon mal eine Menge drauf, wenn ich den dann schon kriege. Und dann kommt ja noch dazu, ich, wer bin ich als Charakter, als Mensch, was bringe ich mit rein? Und da sind wir ja noch nicht mal beim Thema Wissen, wie ich den Hund erziehe. Da sind wir ja, da haben wir ja schon ganz, ganz viel auf dem Blatt Papier stehen. Woher kommt das? Woher kommt das, dass wir diese Vorstellung haben, einen Welpen zu haben, ist einfach das Süßeste auf der Welt? Ist das so wie bei Babys, dass man einfach mit Zeitschriften bombardiert wird, wo einfach ganz viele glückliche Mütter sind, die einfach nur glücklich sind, während sie schwanger sind, während sie das Kind bekommen und während das Kind da ist?
Ich glaube, das liegt in unserer Genetik. Also zeig dem missmutigsten Menschen einen Hundewelpen auf dem Foto. Ich glaube, das erweicht ganz viele Herzen. Und ja, und auch der Wunsch, wenn man ganz früh als Kind einen Wunsch hatte nach einem Hund und die Eltern vielleicht gesagt haben, nein, nein, nein. Und dann baut sich ja auch eine Fantasie im Kopf auf. Das glorifiziert ja ganz viele Dinge. Daher kommt das. Und was ein Punkt ist, was ich erlebe bei meinen Kunden, die sind ja total informiert und informieren sich vorher über Rassen, aber nicht nur weil der Freund jetzt diese Rasse hat, muss ja der Welpe, wenn ich die gleiche Rasse nehme, zwangsläufig das auch alles mitbringen. Und da erlebe ich oft totale Enttäuschung. Die sind super informiert, wählen sich den Züchter aus, weil die Freundin auch und sogar vielleicht von der gleichen Verpaarung, von den gleichen Züchtern Welpen hat. Aber es ist trotzdem nicht derselbe Hund. Und da erlebe ich viele Enttäuschungen im Alltag. Oder gebrochene Erwartungen.
Ja, das kriege ich auch oft mit, dass ich das ganz oft höre, wenn ich hatte jetzt letztens wieder auch ein paar, die wollen sich jetzt auch einen Hund holen. Und wenn ich eine Rasse, die ich absolut nicht für Anfänger geeignet halte, und als ich gefragt habe, darf ich mal fragen, also ich versuche mich ja dann immer vor allem bei Bekannten etwas zurückzuhalten, ist es dann oft so, dass ich dann, wenn ich dann so vorsichtig frage, warum denn diese Rasse? Ah ja, Freunde von mir, die haben den, das ist so ein toller Hund. Und dann sage ich, haben die denn viel Erfahrung mit den Hunden? Ja, die haben ganz viel Erfahrung mit den Hunden. Und dann sage ich, ja, aber genau das ist der Punkt. Die haben Erfahrung mit den Hunden, die sind Hunde erfahren, die haben einen Plan und ihr seid Anfänger. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt, dieser, du bist ein anderer Mensch, es ist,
ja,
du bist ein anderer Charakter, der Hund ist ein anderer Charakter und das kommt zusammen und vergiss das bitte nicht und such dir den Hund aus, der zu dir passt, auch wenn der Hund von dem anderen ganz, 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 ganz toll ist.
Ja.
Das macht es halt oft schwierig.
Ja.
Was sind denn so deine Erfahrungen, was sind so, fangen wir mal damit an, so typische Gedanken, die so Leute haben, die einen Hund holen, einen Welpen holen, also quasi die sagen, wir wollen einen Welpen, weil. Was sind so die Hintergründe, dass sich Leute Welpen holen, aus deiner Erfahrung?
Ganz oft ist es, dass die Familie komplett werden soll. Also wenn wir jetzt von einem Ehepaar ausgehen, was vielleicht zwei Kinder hat, dann ist das oft der Wunsch, diese Plattitüde, das letzte Kind hat Fell, so ist es aber ganz oft. Und dann soll es einfach rund sein, das hat der Familie noch gefehlt.
Das also wie der Werbung so ein bisschen.
Ja, genau. Und dann denken sie, sie laufen auf einer grünen Wiese und alle sind glücklich. Und in der Werbung stell ich mir zum Beispiel vor, der Junge ganz klischeehaft kickt da mit dem Fußball, das Mädchen läuft im Sommerkleid umher und der Welpe tapst umher. Aber wenn wir genau diese Faktoren nehmen, manche Welpen würden halt nicht tolerieren, dass der Hund, dass der Sohn kickt. Und das Sommerkleid mit schönen Fransen kann auch mal ja, genau, aufgefressen werden vom Welpen. Genau, das ist, also die Familie soll komplettiert werden. Aber das erlebt man ja auch, wenn wir jetzt die Brücke zum Menschen schlagen. Wenn man jetzt ein Kind hat und das läuft alles super und dann möchte man unbedingt ein zweites Kind, das heißt ja nicht, dass das zweite Kind den gleichen Charakterzug hat wie das erste. Und so ist es auch beim Hund, wenn der die Familie komplettieren soll, dann stößt man da oft auf Widerstände, die Leute nicht bedacht haben. Eben Stichwort, dass das Mädchen eben nicht mehr mit einem Kleid durch den Garten rennen kann. Auch wenn sie in die Hundeschule gehen, auch wenn sie alles richtig machen, muss man akzeptieren, dass vielleicht die ersten 3 Wochen keine so gute Idee ist, weil man andere Baustellen hat. Ja, das ist ein Ding, warum sich Leute Hunde, Welpen holen. Und was oft ist in letzter Zeit, dass das ein Trostpflaster sein soll, der Hund. Also sowohl für den erwachsenen Menschen als auch fürs Kind. Und da, ich habe ja eingangs gesagt, ich mag es total, mit Menschen zusammenzuarbeiten, aber gleichermaßen sehe ich mich auch als Anwalt der Hunde. Und wenn dieser Hund direkt ein Paket quasi aufgedrückt bekommt, was er denn alles tun soll, das kann klappen, aber es muss nicht klappen. Und das sehe ich etwas kritisch. Und ich meine mit Paket nicht eine Arbeit. Also wenn du jetzt einen Diensthund nimmst und der dafür geeignet ist, ist es super, aber zwangsläufig davon auszugehen, dass der Welpe jetzt diesem Kind mehr Spaß im Leben gibt. Das ist eine Bürde, die der Welpe oft nicht erfüllen kann. Weil im ersten Schritt zerfetzt er das Sommerkleid. Ja.
Ja, ich glaube, also ich habe da auch beides erlebt. Ich hatte tatsächlich auch schon Welpen erlebt, die so total beobachtend sind. Ich glaube, es ist wahrscheinlich wie bei Menschenkindern. Es gibt dann die wirklich einfach nur beobachten, die gar nicht so aktiv werden, die sich eher zurückhalten und einfach erstmal gucken, was passiert da.
Ja.
Und dann gibt es die sagen, was passiert da? Ich bin mittendrin, ich bin dabei, ja. Hallo. Und das ist halt natürlich schwieriger, vor allem, ich glaube, was, also so das kriege ich immer wieder mit, was vor allem in Familien total unterschätzt wird, ist, Kinder sind aktiv. Kinder sind laut, Kinder sind aktiv. Und Aktivität und Lautstärke sind beides Dinge, die beim Hund dafür sorgen, dass er nicht entspannt in der Ecke liegt und schon gar nicht der Junghund. Und ich glaube, das ist was, was eine Riesenherausforderung für viele ist, dass sie in der Situation dann da sind und eigentlich möchten, dass der Welpe sich in vielen Dingen schon zurückhält und eher einfach dabei ist, statt zu sagen, alles klar, ich springe mit von der Klippe.
Ja, und da fällt mir gerade ein konkretes Beispiel ein, eine Kundin, die auch in der Nachbarschaft wohnt, da ist letztes Jahr ein Welpe eingezogen und die Kinder sind 1 und 5 und dann kommt der Welpe. Stell dir das bitte vor, die Kinder 1 und 5 und dann kommt der Welpe. Und da sind alle Alarmglocken bei mir angesprungen. Und kennst du das, wenn du dich erstmal immer so fühlst, als wenn du das den Leuten immer ausreden möchtest, ein Welpen? Das möchte ich ja gar nicht, aber ich möchte sie beschützen vor den Erwartungen. Und jetzt wieder erwartend, also es sind natürlich alle Baustellen aufgetreten, die man sich nur vorstellen kann, aber wieder erwartend ist die Frau, die zieht das einfach eiskalt durch. Und das ist ein Punkt, der ja auch eine Rolle spielt, wenn Probleme auftreten, und die werden ja auftreten, ist es eine Frage, wie du damit umgehst. Und da ist es, glaube ich, auch typabhängig, typ-menschabhängig. Stecke ich den Kopf in den Sand oder soll das alles über Druck funktionieren? Oder ist es so eine bewusste Entscheidung, dass ich möchte, die zwei Kinder möchten jetzt mit diesem Hund aufwachsen, aber dann muss auch die Bereitschaft sein. Da kriege ich richtig eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil die Frau diese Bereitschaft einfach, die stellt das unter Beweis. Die sagt auch diesem 5-jährigen Kind mal, jetzt habe ich nur 10 Minuten für diesen Hund und erklärt das den Kindern ganz fein, aber der Hund hat halt von Anfang an auch mitgekriegt, dass er auch mal nicht dran ist. Also ja, das ist auch ein Beispiel. Es kann ja alles funktionieren, nur die Bereitschaft muss da sein, dass wenn es mal nicht gut läuft, dass der Hund nicht per se schuld ist, weil ja, das ist er nicht.
Ja, ich glaube vor allem, das ist, wie du sagst, dieses Thema, ne, was erwarte ich vom Hund, welche Aufgaben, das hast du jetzt auch schon gesagt, welche Aufgaben soll er schon erfüllen?
Ja.
Ich glaube, ich hatte mal eine Kundin gehabt, die, da war es wirklich so, das hat sie auch in der ersten Stunde benannt, das Thema Kinder ist durch, jetzt gibt's einen Hund. Und da war die große Erwartung da, das musste ich aber auch erstmal verstehen, dieser Hund soll mich lieben. Und das war die einzige Erwartung, die sie an diesen Hund hatte. Blöderweise, also ihre Erwartung war damit verknüpft, er soll mich lieben, soll heißen, er soll mit mir schmusen, er soll mich quasi, ne, so, er soll da sein, er soll sagen, oh mein Gott, ich möchte bei dir sein. Jetzt hat sie sich aber einen Hoverwart geholt. Und ich zitiere, ja, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Hoverwart und Golden Retriever, jetzt wurde es halt in der Hoverwart, der Beige. Ja. Sieht ja fast genauso aus. Ist halt einfach ein ganz anderes Tier. Genau, was passierte? Ich wurde gerufen mit der Aussage, ich glaube, mein Hund hat eine Bindungsstörung mit der Begründung, dass sie, wenn sie die Treppe hochgeht, der Welpe sie nicht vermisst.
Mhm.
Was natürlich dem Hoverwart ziemlich scheißegal war. Entschuldigung jetzt für die Ausdrücke im Podcast. weil der gesagt hat, ich brauche dich nicht. Ich bin zwar jetzt noch Welpe, aber ich brauche dich jetzt auch nicht, dass du jetzt rund um die Uhr bei mir bist. Und das war für sie wirklich schlimm. Also das war für sie, sie hat das wirklich belastet. Und die Konsequenz war dann, dass sie diesen Hund keine Grenzen setzen wollte, weil sie Angst hatte, dass er sie dann noch weniger mag. Und das ist beim Hoverwart dann richtig nach hinten losgegangen.
Ja.
Und, da sieht man halt mal, wieso die Konsequenzen langfristig sein können, wenn man eben sich A, für die falsche Rasse entscheidet, B, die falschen Erwartungen hat und dann eben C, dadurch natürlich auch die falschen Schlüsse zieht. Und es war ja nicht, weil die Frau jetzt irgendwie ein schlechter Mensch war oder ähnliches, sondern es ging wirklich einfach, ne, darum, kann mein Hund mir eigentlich geben, was ich erwarte?
Und das ist total interessant, dieser Punkt, er soll mich lieben. Das ist ja, und wie du gesagt hast, es war ja kein schlechter Mensch oder die hat ja keinen Knall, die Frau, sondern es ist ja ein legitimer Wunsch, dass man ein harmonisches Miteinander möchte. Und in meinem ersten Buch, da hat eine Psychologin ein Kapitel mit mir zusammen geschrieben, weil das ist ja ganz oft, das ist auch so eine enttäuschte Erwartung, also dass man denkt, was stimmt denn mit mir nicht? Ich stoße jetzt auf Ablehnung. Und da finde ich ganz interessant, mal zu gucken, woher kommt das? Und wenn man jetzt mal das Beispiel Kind nimmt, du kriegst ein Kind und das ist total abhängig von dir und die ersten Jahre liebt es dich, weil es gibt nur dich. Du bist total die Heldin Und dann bis zur Pubertät, bis das Kind sagt, Mama, du bist peinlich, dauert das mindestens 11 Jahre. Und wenn man das mal so die Brücke schlägt zum Welpen, das ist natürlich auch alles die ersten Tage putzig und der Hund ist abhängig, aber es geht natürlich ganz schnell, bis der sagt, ich brauche dich nicht mehr. Und eben auch nicht, weil er einen nicht mag, sondern weil die Entwicklung so rasant ist. Und die sind ja so abhängig von uns. Und ich glaube, das menschliche Gehirn kommt da einfach nicht mit. Das ist auch dem reflektiertesten Menschen wird es manchmal passieren, dass man da sitzt und heult und denkt, warum liebt er mich jetzt nicht mehr? Oder was habe ich denn falsch gemacht? Warum hört er denn nicht mehr auf mich? Mhm. Per se haben die mal gar nichts falsch gemacht. Das ist eine normale Entwicklung. Aber diesen Punkt finde ich auch wichtig, dass man das akzeptiert als Mensch. Dass man nicht denkt, man hat eine Schraube locker, nur weil man da mal heult, wenn man Welpen hat. Sondern es ist aus meiner Sicht ein total nachvollziehbarer Prozess. Und wenn man uns jetzt zuhört und wenn man gute Welpenbücher liest, dann kann man, und da, dass man einfach da schon gerüstet ist, finde ich, hilft den Leuten ja. Also den Leuten hilft doch, wenn sie wissen, uns geht es genauso, den Menschen, den anderen Welpenbesitzern geht es genauso und dass man ja normal ist, aber dass es eben auch ein Weg daraus geht. Also Beispiel deine Hoverwart-Kundin, hätte die das vorher gewusst, dass die Gefühle passieren, wäre sie vielleicht nicht so überrascht gewesen, aber dass man einem Hund Grenzen setzen muss, einem Welpen, und der das eben bei einem Welpen nicht so sieht, dass man ihn nicht mehr liebt. Später kann es ja durchaus so sein, wenn man zu spät die Grenzen setzt, dass der emotional Abstand von einem nimmt, weil er sagt, wie ist denn die jetzt drauf? Und das ist für mich ganz
gut. Und nicht mehr ernst nimmt, weil er wirklich sagt, du bist für mich nicht die Person, die weiß, was sie möchte und die mich führen kann, weil das ist ja schon in der Konsequenz logisch.
Ja.
Ja, vor allem das Interessante war, in dem Fall hatte ich das tatsächlich, dass ich aufgrund einer Situation gezeigt habe, wie sie dem Hund Grenzen setzt. Und ich wirklich sehr sanft mit dem Hund nur sein musste. Der brauchte gar keine starken Grenzen, der hat das sofort respektiert. War ihr aber schon viel zu heftig. Und das Interessante war, dass der Hund, nachdem ich die Grenze gesetzt habe, ihm gesagt habe, er soll das unterlassen, ich musste ihm das, glaube ich, nur einmal sagen, sofort zu mir kam und sich auf meinen Schoß legte. Und sie total geschockt war, weil sie sagte, das hat er bei mir noch nie gemacht. Und ich finde das halt auch so ein gutes Beispiel dafür, da wie wichtig es ist, weil der Hund das tatsächlich braucht.
Ja.
Also froh ist darum auch.
Ja.
Was würdest du so sagen? Welche Aspekte im Alltag sind so Dinge, die oft für Probleme sorgen, die den Leuten oft vorher nicht bewusst sind? So Standardsachen, sag ich mal, die sehr, sehr häufig vorkommen.
Standardsachen im menschlichen Bereich finde ich, dass man Beziehungsprobleme bekommt. Und damit meine ich nicht nur in der Partnerschaft mit dem Menschen, mit dem man unter Umständen zusammenlebt, sondern auch auf einer Beziehungsebene mit Freunden. Das erlebe ich oft, dass die beste Freundin von Kunden, die hat da Verständnis, dass ein Welpe einzieht und das erste Treffen ist auch noch süß und ein Kennenlerntreffen und alles ist gut. Und dass dem Umfeld dann oft das Verständnis fehlt, jetzt ist doch aber mal gut, wieso kann der denn jetzt nicht allein bleiben? Wieso können wir denn nicht wie sonst essen gehen? Oder warum können wir jetzt nicht sofort ins Kino gehen? Das sind Probleme, die den Menschen aus meiner Erfahrung gar nicht bewusst sind, die aber eintreten. Und ja auch nicht, weil die Freunde bekloppt sind, sondern weil das haben die vielleicht noch nicht selbst erlebt. Oder ist es 15 Jahre her bei denen? Und man vergisst ja, wie abhängig die Welpen am Anfang von einem sind. Das finde ich ein wirklich unterschätztes Problem, dass das Umfeld, dass es da auch mal Knatsch geben kann.
Selbst finde ich, wenn man schon Hunde erfahren ist, ist das so. Das habe ich auch schon öfters erlebt, dass die Leute dann Welpen haben und die hatten vorher schon einen Hund. Und die sagen dann, ja, ich glaube, ich habe das einfach vergessen, wie das mit einem Welpen ist. Weil der alte Hund war so eingespielt, der war so, wenn ich mir meine angucke, allein wenn ich einen zweiten Hund hier habe, der gut erzogen ist, geht der mir schon manchmal auf den Senkel, einfach weil er meinen Alltag nicht kennt, weil er meine Worte nicht kennt. Und dann fällt mir halt immer wieder auf, und die Hunde sind top erzogen von meinen Freunden, muss ich ehrlich sagen an der Stelle. Aber da fällt mir halt auf, wie sehr mein Hund in meinen Alltag schon integriert ist, mich kennt, weiß, was er zu tun hat und so.
Ja.
Und dann kommt der Welpe, und es wäre tatsächlich bei mir auch ein Grund, weil meine Hündin ist 15, ich wurde jetzt auch schon öfters gefragt, und wie sieht's denn aus? Gibt's da einen neuen und so? Und ich habe immer gesagt, nee, bei mir jetzt erstmal die nächsten Jahre nicht, weil ich möchte diesen Vergleich nicht ziehen. Mhm. Und ich weiß, wie viel Arbeit, weiß ich jetzt nicht, ob es bei mir ein Welpe werden würde, ich würde sowieso erstmal ein Tierheim gucken, aber Ich weiß einfach, was passieren kann, wenn du zu schnell einen neuen Hund holst. Du vergleichst ihn kontinuierlich damit, was der alte schon konnte.
Ja.
Und da sind wir beim Thema Erwartungen. Auch das kann eine Erwartung sein.
Ja.
Dass ich sage, ich erwarte, dass der jetzt so ist wie mein alter Hund oder vielleicht wie der Hund von Freunden von mir.
Ja.
Das hatte ich schon mit einer Kundin gehabt, dass sie, der neue Hund war kontinuierlich nicht ihr Alter. Und das war ein Problem.
Ja. Oder die Erwartung ist, wenn es ist ja gerade üblich sozusagen oder gängig Homeoffice, dass die Menschen Homeoffice machen können. Und dann holen sie sich einen Hund mit der Erwartung, ich bin ja den ganzen Tag zu Hause und das per se von dem Welpen Dankbarkeit ausgeht. Du bist ja den ganzen Tag da. Und es ist dann ja aber nicht so, ist, dass der am Anfang 12 Stunden schläft. Das ist, erlebe ich oft bei Kunden, dass das auch eine falsche Erwartung ist, wenn man das, die das quasi in einen Topf werfen, das gebe ich dir doch jetzt schon, du musst gar nicht allein bleiben, du musst nicht in eine Huta, du bist bei mir und dass das dann nicht genügend gewürdigt wird von den Welpen. Ja.
Beziehungsweise ich glaube, also ich finde vor allem, aber sag mir, wenn du das anders siehst, ich finde vor allem bei Welpen, die brauchen ja schon viel Schlaf und die sollten auch viel schlafen, aber sie tun es halt nicht am Stück. Das heißt, ich finde, das macht für mich einen Unterschied aus zwischen einem Erwachsenenhund und einem Welpen. Der Welpe, der sollte zwar auch viel schlafen und viel Ruhe haben, was auch wichtig ist. Man sagt ja so Ruhebedürfnis vom Hund so 17 bis 20 Stunden am Tag. Aber der Welpe, der ist halt einfach so aktiv, der schläft nicht einfach jetzt mal, weil du arbeiten musst, 8 Stunden durch.
Ja.
Der sagt halt, so, ich habe einen kleinen Powernap gemacht, das sind jetzt 10 Minuten rum, jetzt bin ich wieder wach. Und ich glaube, und dann kommen halt auch die Zähnchen überall rein und sowas. Und es ist halt eine 24-7-Betreuung. Und das muss einem einfach klar sein.
Ja, genau. Und was ein typisches Problem auch ist, dass man die Nachbarschaft oft unterschätzt. Also das ist, finde ich, auch einen guten Hinweis. Natürlich sollst du jetzt nicht dein Leben von den Nachbarn abhängig machen, aber es ist total wichtig, dass man mal guckt, wer wohnt da eigentlich. Und wenn neben dir der territorialste Rüde des Jahres wohnt, musst du deine entweder umziehen oder deine Wahl des Geschlechts und Rasse unter Umständen auch nochmal überdenken. Das finde ich auch ganz wichtig. Und das bei Stichwort Lebensqualität. Du kannst eben in ein Lebewesen, in einen Welpen nicht alle deine Erwartungen und Bedürfnisse reindrücken, aber du kannst auch nicht den Nachbarn deine Bedürfnisse und Erwartungen aufdrücken. Das hatte ich gerade kürzlich das Beispiel. Da hatte eine Kundin einen sehr territorialen Hund und auch eine sehr körperliche Rasse. Und die Nachbarn schienen jetzt nicht so erziehungstechnisch willig zu sein, aber man kann ja dann als Mensch seine eigenen Weichen stellen. Also zum Beispiel den Welpen jetzt nicht alleine in den Garten lassen, wenn man weiß, da sind 2 Hunde, die fast durch den Zaun kommen, weil es ja unweigerlich so ist, wenn der Welpe, den das am Anfang nicht stört oder vielleicht hat er sogar Angst, irgendwann wird er natürlich sagen, Junge, du hast mich jetzt die letzten 8 Monate angekackt durch den Zaun, entschuldige das Wort. Und da, dass man dann auch sagt, okay, ich kann ja nicht den Nachbarn ändern, aber ich kann dann die Umstände ändern und das ist dann auch mit Arbeit verbunden. Umstände meine ich, dass man, wenn man sich vorher gedacht hat, die Erwartung war, ich sitze morgens mit dem Kaffee im Garten und der Welpe toit da rum. Ich habe dann aber diese Nachbarn, dass ich es unter Umständen dann nicht so machen kann, sondern Arbeit investieren, ja, ohne den Nachbarn vorher zu beseitigen.
Wobei ich mich gerade auch frage, so mit einem Schmunzeln, ob die Nachbarn sich dann eher freuen mit den 2 ungestümen, unkastrierten Rüden über so eine läufige Hündin im Garten. Kam mir gerade jetzt so.
Man weiß es nicht.
Ja, also ich glaube, es ist wahrscheinlich wie mit Kindern nicht ganz so krass vielleicht, aber ich glaube doch in die Richtung, es ist eine Herausforderung für die Partnerschaft, es ist eine Umstellung, die auch manchmal eben die Toleranz von Freunden und Familie beintegriert. Also ich kann von mir sagen, ich bin die Hundefanatikerin bei mir in der Familie. Das heißt, mein Vater hat eine Tierallergie, meine Mutter hatte Angst vor Hunden und meine Familie ist eher distanziert zu Hunden. Keiner von denen hat irgendwas mit Hunden zu tun. Und dann kam ich, die schon mit 13 mit 7 Hunden aus der Nachbarschaft spazieren ging und das total toll fand, die alle mit nach Hause gebracht hat. und das Ding ist, dass letztendlich, glaube ich, geht es so ein bisschen darum, ich habe eine Arbeitskollegin zum Beispiel, die sagt, nee, mein Hund ist da und wenn jemand ein Problem damit hat, dann habe ich ein Problem mit ihm. Mhm. Ich sehe das ein bisschen anders. Bei mir war das wirklich so, dass ich finde, man muss es auch respektieren.
Ja.
jemand es nicht möchte.
Ja.
Und ich habe so eine Tante, liebe Grüße an meine Tante, gehen raus, die kann gar nichts mit Hunden anfangen. Die ist wirklich so, Hunde, bleib bitte weg. Und ich habe von Anfang an auch versucht, dann darauf zu achten, dass mein Hund eben nicht so zu ihr kommt. Ich war ihr aber darüber auch nicht böse. Und das dauerte jetzt nicht lange und mein Hund hatte immer die Tendenz, sich zu ihr zu legen. Immer, immer. Sie lag immer auf ihren Füßen beim Mittagessen unterm Tisch, auf jedem Fest. Und ich muss sagen, mittlerweile merke ich ihr halt schon an, sie sagt immer, die Lana ist der einzige Hund, den ich mag. Weil die lässt mich immer einfach in Ruhe. Die legt sich dann zwar zu mir, aber die lässt mich immer in Ruhe. Und ich glaube, manchmal muss man einfach den Leuten Zeit geben, und es respektieren. Und ich glaube, wenn Leute dann manchmal so ein bisschen beobachten können, dass es gar nicht so schlimm ist und dass der auch erzogen wird und dass die Person die Grenzen auch respektiert, dann kann da auch eine Freundschaft draus entstehen, auch wenn man das am Anfang nicht denkt.
Aber selbst wenn deine Tante bei ihrer Ablehnung geblieben wäre, wäre das ja eine super Erfahrung für den Hund, dass sich nicht alle Menschen auf diesem Planeten vor ihn hinwerfen und sagen, wie süß er ist. Und du hast einen total wichtigen Punkt angesprochen. Das finde ich wichtig, dass die Menschen akzeptieren, dass der Welpe nicht von jedem auf der Straße freundlich begrüßt wird. Da meine ich nicht die Hunde unter Umständen, sondern auch von den Menschen. Und das finde ich eine total wichtige, Stichwort Frustrationstoleranz, eine wichtige Erfahrung für den Hund, wenn der durch die Welt geht. Sonst stell dir mal vor, wir würden durch die Straßen gehen und jeder würde uns abfeiern. Kann ich ein Foto mit dir machen? Dann musst du ja auch ein Umfeld haben, das dich auf dem Teppich, auf dem Boden hält. Und diese Erfahrung, Stichwort deine Tante, finde ich auch wichtig, dass man dem Hund mal zeigt, es mag nicht jeder Kontakt mit dir haben und es schadet dem gar nicht, finde ich. Und dieser, und auch wenn, das sage ich immer meinen Welpenkunden, wenn die durch die Welt gehen, zum Beispiel ich habe einen Hund, der ist total glücklich und wir kommen super zurecht, aber er hat ein kleines Hüftproblem. Das heißt, er mag es nicht oder es tut ihm einfach weh, wenn er von Welpen überrascht wird und er unkontrollierte, überraschte Bewegung ertragen muss. Und da bin ich natürlich seine Anwältin und besonders auf der Hut. Und da erlebe ich natürlich, wenn ich dem Menschen total freundlich und total nett sage, können Sie kurz Ihren Welpen rannehmen, dass die entweder mich anschreien, völliges Unverständnis haben oder den Tränen nahe sind, weil dieser Welpe abgelehnt wird. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass das ist ja ein total interessanter psychologischer Aspekt, dass das ja nicht eine Ablehnung ist. Es geht ja nicht gegen diesen Hund per se, sondern man muss, finde ich, wenn man einen Hund hat, auch ganz schnell lernen, dass man Rücksicht, und da kommen wir ja wieder zurück zu dem Nachbarthema, also das ist ja ein total gutes Miteinander, wenn man bereit ist, Rücksicht zu nehmen. Und das, das könnte ein Plädoyer für die Menschheit werden jetzt.
Ich glaube, man darf es auch nicht persönlich nehmen. Ich glaube, das ist das Problem, weil für den Hund ist das ein viel kleineres Thema als für den Menschen.
Ja.
Aber ich glaube, die Menschen nehmen das dann oft persönlich und fühlen sich persönlich abgelehnt. Und ich glaube, das ist auch egal, wie alt der Hund ist. Ich glaube, man muss als Hundebesitzer sich sowieso darauf einstellen, dass man Menschen haben wird, die entweder extreme Nähe wollen, sei es durch den Hund oder durch sich selbst, oder extrem Abstand wollen, sei es durch den Hund oder durch sich selbst. Und beides muss ist eine Entscheidung von dir selbst.
Ja.
Und das ist wirklich was, wo ich auch sagen muss, ich habe eine Hündin, auch ne Rückenschmerzen und so weiter, die findet es auch nicht so geil, wilde Hunde und sowas. Und da wirklich zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Und dann, ja, leider, es wird auf dich zukommen, auszuhalten, dass jemand es besser weiß. Ja, da brauchen sie sich ja nicht wundern, wenn der jetzt aggressiv ist. Oder ja, da sind sie selbst dran schuld. Oder es dann trotzdem machen, die eigenen Grenzen übergehen. Und ich glaube, das ist so ein Riesenthema, was Leute lernen müssen, damit umzugehen, zu sagen, nee. Und ich habe auch ganz oft, wenn ich Anfragen habe für eine Welpenschule, dass die ganz oft sagen, ja, kleine Rassen. Ja, wir möchten eine Gruppe mit kleinen Rassen, weil wir haben Angst, dass unser Hund dann irgendwie über den Haufen gerannt wird. Und ich freue mich immer über die, weil ich immer sage, ist doch klasse, weil meine Hunde in der Welpenschule, ich finde das Wichtigste, was sie lernen sollen, ist, dass sie nicht dürfen. Dass er Hund ist und sie dürfen halt mal nicht spielen.
Ja.
Und das finde ich so, so wichtig. Und dann sage ich immer, ja, dann wir suchen uns diesen einen Welpen raus, mit dem dein Welpe dann spielen kann und die anderen müssen dann halt mal zugucken.
Ja, das finde ich übrigens auch ein total wichtiges Thema. Bei mir sind alle Rassen willkommen in der Welpengruppe und ich liebe, also ich freue mich immer, das hat man ja gar nicht in der Hand, wer sich da anmeldet. Ich freue mich, wenn da wirklich alles dabei ist und es gerade die Kleinhundbesitzer, das ist natürlich dann ein Anruf oft irgendwie entweder durch schlechte Erfahrung oder durch Erwartung, eben Gott, oh Gott, dieser Hund ist zerbrechlich und dem darf nichts passieren. Ich würde es für falsch halten, wenn man eine 4-Kilo-Gruppe aufmacht, sondern ich mag es, wenn da alles drin ist, weil ich als Mensch und meine Kunden als Menschen haben ja die Verantwortung für die Hunde und die einmalige Chance, eben dem Hund zu zeigen, Beispiel, jetzt Klischee, ne, dass der Australian Shepherd jetzt nicht von dem tapsigen, körperlichen Labrador überrannt werden möchte. Das ist doch die Chance fürs Leben, dass wir den das jetzt zeigen. Und nicht, das ist ganz wichtig, durch Erfahrung. Also nicht, oh, der mag das nicht, der wird gerade übergebrettert. Sondern den Menschen auch zeigen, wie kann man das denn machen, dass die sich sprichwörtlich beschnuppern und nicht gegenseitig die Knochen brechen.
Und ich finde es auch total wertvoll. Also wir haben jetzt eine Gruppe gerade, da haben wir halt alles drin, von wild bis vorsichtig. Und ich finde, es passiert ja auch viel. Nicht nur, dass du dann sagst, okay, wir lassen erstmal die Vorsichtigen zusammenspielen, sondern wir machen es zum Beispiel auch, dass wir natürlich unter totaler Beobachtung und vorher Abklären von Regeln auch mal einen etwas wilderen mit einem vorsichtigen, solange es bewältigbar ist für den, nicht den total ängstlichen, aber spielen lassen. Ja. Weil es passiert, finde ich, auch oft, dass dann erstens der vielleicht etwas vorsichtigere auch mal sagt, ich möchte das nicht und auch die Erfahrung macht, dass das auch gehört wird. Das ist ja auch mal gut. Ja. Und gleichzeitig aber der Wildere auch lernt, wenn ich zu wild bin bei manchen Hunden, dann wird nicht mehr mit mir gespielt. Und wir natürlich unter der Voraussetzung, dass man darauf achtet, dass weder der eine noch der andere überfordert ist, ich finde aber trotzdem, dass man auch nicht total schonen sollte. Das heißt, man sollte gucken, so wie so eine Lernerfahrung, ne, dass man so sagt, okay, lass den doch mal selbst hochklettern und ja, vielleicht stolpert er und ja, vielleicht fällt er auch hin, aber dafür schafft er das nächste Mal dann alleine.
Ja, und Stichwort Schutz erfahren. Ich bin da total bei dir, dass man das nicht nur die Wilden und die Harmlosen sozusagen zueinander lässt, sondern ich mache das, wenn man einen Wilden, einen etwas Schüchteren, mache ich das mit Leine und die Menschen sind in der Hocke und dann schreien oft alle, Gott, ich habe aber gelernt, mit Leine kein Kontakt. Ja, wie willst du es denn aber im ersten Schritt machen? Wenn wir die jetzt beide ableihen, wird der Wilde den Übermalm und der kleine Harmlose hat ein Trauma und dann haben wir ein Problem. Also, dass man den Menschen auch zeigt, wenn das nicht, also nicht das Bild, die Hunde sind angeleint, beschnüffeln sich und jeder bricht sich ein Bein, inklusive des Menschen, weil alle vertütelt sind, so meine ich es nicht, sondern der Hund hat einfach keine Chance zu rennen. Aber diese erste Kontaktaufnahme und der Mensch ist in der Hocke und sagt auch mal seinem, wenn man jetzt einen schüchternen Hund hat, durch vorsichtiges Wegschieben des wilderen Hundes sagt man dem eigenen, guck mal, ich bin für dich da. Weil dann, wenn der Hund gar keine eigenen Strategien erstmal zur Abwehr entwickeln muss, sondern er hat, das finde ich wichtig, dass ein Welpe die Chance hat zu bewerten. Weil oft ist das dann ja sofort, hat er eine Idee, entweder ich gehe drauf oder ich gehe in die Abwehr oder ich verstecke mich. Aber dass der Welpe mal eine Chance bekommt zu bewerten, ist das eigentlich schlimm? Und dass wir Menschen uns als Helden präsentieren, ist ja nicht ganz unwichtig.
Ja, und dazu kommt ja noch, also, und man kann ja auch den Schüchternen, also so mache ich das dann auch manchmal, dass ich dann wirklich den Wilderen einfach an die Leine nehme, weil dann kann der Schüchterne wirklich auch und auch wieder hin. Ja. Und ich finde es halt auch total wichtig, selbst wenn es dann wirklich mal einen richtigen Konflikt geben sollte, was jetzt bei den Welpen ja noch nicht so häufig ist, aber finde ich es auch total toll, einfach zu sagen, okay, mach doch mal die Lernerfahrung, dass man sich auch wieder vertragen kann. Mach doch mal die Lernerfahrung, dass du das auch wirklich hinbekommst. Und ich bin ja da. Du kannst immer zu mir rennen und dann verteidige ich dich auch bis aufs Blut. Ja. Aber du schaffst das auch alleine. Ja, also du darfst immer wieder hingehen. Und auch wenn jetzt zum Beispiel, ist ja auch bei den Unsicheren ganz oft der Fall, die rennen dann hin und dann wird es vielleicht ein bisschen zu wild, ohne dass es wirklich schlimm ist und dann quietschen die gleich. Und dann, dass auch die Halter dann lernen, okay, hey, das ist jetzt gerade nicht, dass nichts passiert, sei da, guck, dass er nicht überfordert ist, ne? Und das ist auch ganz häufig so, dass sie dann zwar einmal quietschen und dann aber merken, okay, hey, eigentlich war es gar nicht so schlimm. Und dann rennen die wieder hin und denkst so, so traumatisch war das.
Das stimmt.
Ja, Welpenschule ist wirklich eine wichtige Sache. Ich finde, vielleicht sollten wir da mal ganz kurz einmal drüber reden. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, darauf sollte man achten, wenn man eine gute Hundeschule sucht für den Welpen?
Also vor 17 Jahren hatte ich meinen ersten eigenen Hund und bin in eine Welpenschule gegangen. Und das ist ein gutes Beispiel, wie sollte es nicht laufen. Ich bin dahin gegangen und sollte meinen Welpen über einen Zaun heben zu anderen Welpen, dass er spielt. Und die Menschen durften da nicht mit rein, sondern nur ein Trainer war da. Das ist ein gutes Beispiel. So machten wir es bitte nicht. Und das passt ja zu dem, was wir vorher gesagt haben. Man hört von mir halt nie den Satz, das müssen die unter sich klären. Und was du eben gesagt hast vorher, würde ich total unterschreiben. Das ist eine wichtige Lernerfahrung, dass man die nicht in Watte packt und dass die lernen, sie können sich auch wieder vertragen. Nur es gibt ja einen krassen Unterschied von Welpe unter Welpe hat mal einen Konflikt und verträgt sich dann. Oder körperlich total unterschiedliche Hunde duellieren sich da und lernen, dass der Mensch nicht eingreift. Das finde ich total wichtig, dass der Mensch eben auch gehört wird und auch, dass man als Mensch so Mitspracherecht hat, also als Kunde, dass man da nicht steht, nee, das haben wir jetzt schon 100-mal gesagt, oder nee, es ist ganz wichtig, wenn wir die Welpen zueinander lassen. Mein erster Satz ist, ich bin die Letzte, die irgendwas Blödes laufen lässt, können die mir vertrauen, 100%, aber mir ist es immer wichtig zu sagen, wenn der Mensch damit Bauchschmerzen hat, dann ist er berechtigt, seinen Hund da rauszunehmen, ohne jetzt zu sagen, oder dass ich sagen würde, nee, das sehe ich aber anders. Nee, die sind doch mit ihrem Hund auf der Straße unterwegs. Und so ein Bauchgefühl, lieber einmal zu viel da rausnehmen als zu wenig, finde ich.
Entschuldigung, ganz kurz einmal. Ja. Und ich finde das auch so eine Sache, die ich immer von Anfang an als Regel sage, jeder darf den Hund eines anderen wegschicken. Da ist eine riesen Hemmschwelle ganz oft, ja, zu sagen, gut, ich gehe gegen den Hund eines anderen. Und deshalb wiederhole ich das am Anfang so oft, ich sage, wenn ein anderer Hund zu euch kommt und euer Hund rennt zu euch, schickt den anderen Hund weg. Ja. Und hier darf man das.
Ja, genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn wir beim Spielen jetzt sind, eine reine Welpenspielgruppe, davon bin ich jetzt nicht der größte Fan. Weil aus meiner Sicht ist das verschenkte Zeit. Also verstehe mich nicht falsch, aber eine Stunde über den Acker da pesen, verschenkte Zeit im Sinne von, die sind so lernbereit. Ne? In dem Alter sagen die, ja, das ist die beste Idee, die du je hattest. Und wenn man als Mensch aber keine Ideen hat, dann verpasst man aus meiner Sicht total wertvolle Zeit.
Und, Und ich glaube, ich sage auch mit den Leuten, Sozialisierung ist so wichtig in dieser Zeit, aber das muss nicht immer mit anderen Welpen nur passieren. Weil ich finde, dass ein Welpe von erwachsenen Hunden oft viel, viel mehr und besser lernt, was darf ich eigentlich, was darf ich eigentlich nicht. Weil ich auch die Erfahrung mache, dass vor allem die Welpen untereinander mega tolerant sind, was Brutalität im Spiel angeht. und ich manchmal merke, dass ich dann Welpen habe, die wirklich so richtige Draufgängerwelpen sind und die Besitzer dann mega froh sind, wenn sie auch so einen Draufgängerwelpen noch treffen und dann sagen, oh, ab jetzt dürfen die zwei Draufgängerwelpen immer miteinander spielen, weil die spielen ganz toll miteinander. Und dann sage ich halt immer so, ja, aber ne, genau das ist ja wichtig, dass er eben lernt, nicht immer so zu sein.
Ja.
Und daher finde ich es auch immer toll. Meine ist jetzt zu alt, der ist das so viel. Aber wenn halt auch mal ein oder zwei erwachsene Hunde in so einer, wenn die dann doch mal spielen oder so, es einfach auch dabei sind oder vielleicht auch einfach mal mit erwachsenen Hunden spazieren gehen und sowas. Und dann heißt es uns oft, oh ja, aber die spielen nicht so gerne. Ja, aber genau das ist der Punkt.
Total. Unter der Prämisse aber immer, dass es nicht so läuft, der Erwachsene wird es schon regeln. Also, dass man eben sich nicht zurücklehnt und der Erwachsene erzieht da munter, sondern, wie du es eben gesagt hast. Und das finde ich wichtig. Und gerade gestern hat mir ein Welpekunde ein Video gezeigt, wo ein erwachsener Hund so total auf der Seite entspannt liegt und der Welpe drangsaliert den wirklich. Und das ist auch, das würde ich dann kritisch sehen, wenn man das laufen lässt über eine längere Zeit, weil das ist ja nicht die Wirklichkeit, dass ein Welpe sich alles erlauben kann bei einem erwachsenen Hund. Das ist ja total falsch, ne?
Und meistens ist es ja dann so, dass das den anderen Hund nicht stört, sondern es ist ja häufig so, dass der andere Hund dann sagt, so, ich gebe dir jetzt noch eine Minute und dann rappelt es richtig.
Wer ist eigentlich für diesen Welpen zuständig?
Genau.
Hallo?
Und ich glaube, das ist halt dieses, und ich meine, das sind jetzt nicht, ist jetzt nicht unser Klientel, die Leute, die schon einen Hund haben und sich den Welpen dazu holen, also zumindest jetzt nicht für diesen Podcast, aber wer weiß, vielleicht ist der eine oder andere ja dabei. Dieses, dass wenn dann aber erwachsene Hunde da sind, auch wenn sie erwachsene Hunde von Freunden sind und so weiter, dass der wirklich auch, und da finde ich es halt wieder wichtig, Hundesprache zu kennen und einzuschätzen, aber dass der auch Nein sagen darf, weil das wirklich wichtig ist für den Welpen. Und ich erlebe das total oft, dass wenn dann der erwachsene Hund knurrt oder den mal wegschnappt oder auch mal sagt, es reicht jetzt, dass man sofort aufspringt und dann sagt zu dem erwachsenen Hund, oh Gott, der arme Welpe. Und ich denke, nee. Also der muss das ja auch mal machen. Der braucht das ja auch mal zu sagen, das hat wehgetan.
Ja.
Du hast bitte Zähne, das hat wehgetan.
Aber da haben wir, finde ich, durch Corona was gelernt. Ich weiß nicht, ob du das unterschreiben würdest, dass häufig ist ja so ein Druck bei Kunden, also bei Welpenkunden, die fragen mich, wie viel Sozialkontakt braucht er denn, innerartlichen Kontakt die Woche, weil die irgendwie lesen, Sozialisierung ist wichtig und es ist fast so ein Playdate, eine Playdate-Mafia unterwegs, dass die sich auf Teufel komm raus verabreden. Und seit Corona, jedenfalls ist es meine eigene kleine Feldforschung, da haben wir ja nicht nur Psychopathen jetzt unterwegs, Hundepsychopathen, sondern es war ja da so, dass sich die Welpenkunden aus Mangel an Alternativen eben erwachsene Hunde gesucht haben von Freunden oder ein Welpen zur Zeit, also ein Welpe plus ein Welpe eine 1-zu-1-Situation hatten. Und trotzdem sind sie ja sozialisiert worden. Und da finde ich wichtig zu sagen, dass die Masse macht ja nicht, dass es gut wird, sondern dass man die Menschen auch noch, dass man den Druck einfach rausnimmt. Selbst wenn die nur zu dem Welpenkursus gehen und nur, aus meiner Sicht ist es so, nur einmal in der Woche dann einen Spielkontakt haben, kann das unter Umständen besser sein, als wenn man jeden Tag Hunde sieht und dann ist da aber in dieser kostbaren in der ersten Wochenzeit so eine doofe Begegnung dabei, dass das für den Rest des Lebens einfach doof wird.
Ja, ich glaube, schlechte Erfahrung in dieser wichtigen Zeit ist schlimmer als weniger Erfahrung.
Finde ich wirklich, ja.
Ich glaube, also wir hatten jetzt bei uns in der Gruppe eine, die war am Anfang mega vorsichtig und ganz unsicher und so, wo man schon so dachte, Aber ich erlebe das ganz oft, dass die vor allem am Anfang in den Gruppen so sind, weil es einfach, und das darf man nicht vergessen, auch manchmal echt überfordernd sein kann, so viele Hunde. Wobei wir in der Gruppe jetzt nicht viele Hunde sind, aber und das dauert einfach dann manchmal. Und jetzt macht die das super, jetzt ist sie da mit vorne mit dabei, kriegt Dosierungen hin von wild bis vorsichtig und das funktioniert wirklich gut. Ich glaube, deswegen eine Welpenschule finde ich wichtig. Ich finde Hundekontakte wichtig, aber bei der Welpenschule wirklich darauf achten, dass es halt eine gute Hundeschule ist. So zum Thema, was braucht mein Hund denn neben der Sozialisierung? Ich habe das auch oft, das finde ich auch noch ein Thema, würde ich gerne ansprechen, wie viel Auslauf braucht mein Hund? Und ich habe das sehr häufig, dass ich jetzt, zum Beispiel jetzt habe ich gerade einen im Training, wo der Welpe jetzt 4 Monate alt ist und die auch schon recht viel mit dem Hund draußen war, die ist schon eine Dreiviertelstunde mit dem spazieren gegangen und wir haben das jetzt mal richtig reduziert, weil sie auch die Erfahrung gemacht hatte und ich erlebe das ziemlich oft, ja, ich gehe da mit dem spazieren und dann kommen wir heim und dann ist der total überdreht. Und da wirklich zu erkennen, ja, weil es zu viel ist. Was würdest du so sagen, wie viel darf man mit so einem Welpen Gassi gehen? Ich bin ja der Meinung, der braucht gar keine Strecke, geh mit dem auf die Wiese und verbring mit dem da einfach ein bisschen Zeit. Was ist da so dein...
Das hatten wir gerade gestern im Welpenkursus als Thema, eine richtig gute Frage. Da bringe ich immer als Beispiel, mein Hund wird jetzt 5 und als der Welpe war, haben wir noch in einem Haus gelebt, was direkt an einem Feld war. Und die ersten, ich schwöre es dir, die ersten 8 Wochen seines Lebens bei uns, hat er nur dieses Feld gesehen, also statt Spaziergang. Wir waren auf diesem Feld, ich habe das ein Golden Retriever, ich habe mit dem früh apportiert, der ist da rumgelaufen, Rückruf geübt. Und einmal am Tag bin ich irgendwo hingegangen und habe dem die Welt gezeigt. Also ein Fluss, eine Bahnfahrt, ein Fahrstuhl, irgend so etwas. Und das muss man ja erstmal sich trauen, tatsächlich diese Spaziergänge nicht machen. Weil wir haben in einer Straße gewohnt. Wenn wir aus dieser Sackgasse rausgekommen wären, wäre der schon platt. Also ich hätte mich dem gar nicht spannend. Ich wäre niemals aus dieser Straße rausgekommen. Und das wollen ja oft Menschen dann nicht hören, weil so aufgeweckt der Welpe ist, so aufgeweckt sind ja auch die Menschen, was ja gut ist. Die wollen dem jetzt die Welt zeigen, sollen sie auch, aber diese Spaziergänge, ich traue es mich kaum zu sagen, ich halte sie für überbewertet. Ich frage mich immer, welcher Mensch hat eigentlich sich ausgedacht, wir müssen jetzt mit diesem Hund spazieren gehen? Ich nenne es ja gerne so Jagdausflüge, dass man, und damit meine ich nicht, dass ich jetzt ein Wild erschieße, sondern dass ich mit meinem Hund einen Jagdausflug mache, den eben jagdlich beschäftige, wenn er denn darauf Bock hat. Also ihm eine Alternative geben, wie apportieren oder so. Aber zurück zur Frage, ich empfehle tatsächlich, nicht spazieren zu gehen im klassischen Sinne, was man mit einem erwachsenen Hund tut. Also wenn das das Ziel ist, was die sich vorstellen, wir gehen eine Parkrunde, dann würde ich sagen, halte durch, dass du das die ersten 4 Monate nicht machst, sondern du zeigst dem, dass du irgendeine Idee hast draußen. Weil was lernt er denn sonst? Du hast ja Hunde, die gehen gar nicht aus dem Haus, die werden dann hinter sich hergezogen. Oder er lernt, dass die Hunde ihn überbügeln oder dass er eben nur Hundekontakt hat. Oder, was ja auch ein total typisches Problem ist, die fressen ja alles. Überleg mal, wenn du mit dem spazieren gehst, der ist ja nur mit Fressen beschäftigt. Ja.
Und ich finde, es kommt noch dazu, ich hab oft den Eindruck, dass man beim Spazierengehen sogar eher jeder macht sein eigenes Ding, ja, in so einen, genau, eher jeder macht sein eigenes Ding-Modus kommt. Ja. Aber ja, wenn man sich mit einem Welpen mal auf eine Wiese setzt, ja, dann muss man sich dann viel, oder dann setzt man sich damit viel mehr auseinander, mit dem, so, jetzt sitzen wir hier, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja. Ja. Und dann wirklich zu sagen, oh, guck mal hier ist ein Bach und hier ist ein Stock, ja, und hier ist Sand und ja, ich glaube, das ist halt, ne, für die Beziehung besser und B, der Welpe muss diese Strecke nicht machen. Aber ich meine, wir können drüber streiten, so zum Thema Auslastung Hund generell. Und man weiß ja, dass wenn Hunde es eigenständig entscheiden können, also wildlebende, domestizierte Haushunde gibt es ja unter anderem, gibt es ja auch Forschungen dazu, die gehen ja auch nicht 12 Kilometer spazieren, ja, ja? Sondern die befinden sich in einem relativ kleinen Umkreis, ja, und halten sich da auf, legen sich dahin, sind dann da, gehen mal ein kleines Stück. Das ist ja nicht so, dass die jetzt sagen, oh mein Gott, 10 Kilometer hin und zurück und dann, ja, bin ich happy. Das ist ja eigentlich, ja, so eine Sache, die wir Menschen irgendwie erfunden haben.
Und ich möchte wissen, wer es erfunden hat. Und auch das soll doch, und das finde ich wichtig, wenn das beim Podcast heute rauskommt, eine Entlastung der Menschen sein. Ne? Dass man jetzt nicht den Podcast hört und Gott, oh Gott, was kann alles passieren, sondern dass man sich das Leben doch auch leicht machen kann. Dass man eben sagt, ich nehme den Druck raus, du musst nicht 40 Playdates die Woche haben, das ist, damit der Hund kein Psychopath wird, und du musst eben nicht diesen Hund 3-mal am Tag spazieren schleifen. Es bringt, aus meiner Sicht ist das wirklich, wie du eben gesagt hast, unterschreibe ich komplett, kontraproduktiv. Weil was lernt der Hund? Automatisch, wenn du draußen rumschlenderst, guckst du ja in den Himmel mal so, du guckst dich um. Handy. Ja, das ist auch noch ein anderes Thema. Für eine weitere Folge.
Ja, und ich glaube, es gibt so ein Buch, Buddha auf 4 Pfoten heißt das. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Und dieses Buch, das ist, finde ich, total schön. Es ist eigentlich ich glaube, von Dirk Grosser ist das. Und in diesem Buch geht es eigentlich darum, das ist ein Hundebesitzer, der sich diesen Hund holt. Das ist so ein Straßenhund, sieht total verzaust aus, kommt über Umwege da dran, wollte eigentlich nie einen Hund, glaube ich, und hat den, ich habe es schon lange nicht gelesen, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber kommt auf jeden Fall zu diesem Hund. Und ist aber so ein Typ Mensch, der eigentlich so gerade total damit beschäftigt ist, seinen inneren Frieden zu finden. Also ist am Meditieren und diszipliniert, gesunde Ernährung, Joggen gehen und was weiß ich. Und ist mit diesem Hund unterwegs und beobachtet ihn dabei. Und er sagt dann so, ja, ich bin dann so, ne, ich gehe dann in den Park und dann sage ich, so, jetzt wird gejoggt. Und dann joggt er so seine Runden und der Hund legt sich halt in die Mitte auf die Wiese und ist halt da. Und er fragt sich dann manchmal so, oder fängt dann an, sich so zu hinterfragen und sagt so, ich bin so darauf konzentriert, meinen inneren Frieden zu finden und mein Sein zu finden, während dieser Hund es eigentlich einfach tut. So. Yeah. Und er schreibt halt in diesem ganzen Buch darüber, wie dieser Hund das, was er über Studien, über Jahre anstrebt, yeah, einfach umsetzt. Und er sagt so, Der Hund hat, nimmt sich dann einen Stock und ist dann einfach da mit dem, ja, Stock. Und dann, ja, hat er diesen Stock und mehr ist es nicht.
Ja.
Er erzählt dann so, wie er dann diese Runden joggt und irgendwann sich einfach mit diesem Hund einfach in den Park setzt und merkt, dass er viel näher dadurch an diesem, ja, Punkt ist, als er das vorher jemals war. Und ich finde, für jeden Hundebesitzer finde ich das ein ganz, ganz tolles Buch. Also hier Buchempfehlung geht natürlich raus, Buddha auf 4 Pfoten. Einfach mal zu verstehen, dass, ja, das einfach Dasein etwas ist, was Hunde schon können, was wir vom Hund lernen können. Ja.
Total. Das ist ein richtig schönes Bild. Das stelle ich mir gerade vor. Ja. Und das wäre vielleicht auch ein Tipp, dass man, ich biete so Trainingsreisen nach Bayern an und da machen wir Dann auch mal die Übung, dass wir uns alle auf eine Wiese setzen. Das ist ja unglaubliche Natur da, sehen wir die Alpen. Und dann sind die Menschen so überrascht, dass der Hund auch ohne Leine nicht nach Meppen zurückläuft, sondern sich unter Umständen vor, hinter, auf diesen eigenen Menschen legt, setzt und man so bei sich ist. Das ist so ein schönes Gefühl und das ist ja auch diese Entschleunigung und Nichtstun, ist es auch ein schöner Tipp für Welpen. Für Welpenbesitzer, einfach mal nichts machen und sich hinsetzen.
Ich habe am Anfang, also manchmal habe ich es auch immer noch, ich mache das tatsächlich manchmal in meinen Stunden. Vor allem jetzt mit den jungen Hunden, da machen wir richtige Ruhestunden. Und manchmal habe ich dann als Trainerin manchmal immer noch ein schlechtes Gewissen, weil ich so denke, oh Gott, jetzt hast du da die ganze Stunde da einfach nur gesessen mit denen.
Zahlen die dafür?
Dann zahlen die auch noch dafür. Nee, aber es ist wirklich... die meisten Hunde haben wirklich am Anfang massive Schwierigkeiten damit. Und ich bin sehr, sehr stolz auf einen meiner jetzigen Kunden, liebe Grüße an meinen Ex-Chef, der jetzt gerade bei mir in der Stunde ist und eine sehr überdrehte Hündin hat und eine Golden-Doodle-Hündin und der jetzt von mir die Hausaufgabe bekommen hat, mit dem nichts zu tun. Mhm. Und wir hatten eine Ruhestunde und die hat keine Ruhe gefunden. Die hat sich gedreht und ist hoch und wieder aufgesprungen. Und jetzt waren wir uns ein paar Wochen nicht gesehen und er kam und wir haben uns hingelegt und sie legt sich hin und schläft.
Ja.
Und es waren andere Hunde da und es waren am Rhein und da waren Leute da. Und ich habe so gesagt, oh krass, hast du geübt? Und dann sagte er, ja, wir gehen jetzt jeden Tag raus und setzen uns einfach irgendwo hin. Und das hat diesem Hund so eine Ruhe gegeben, dass ich gedacht habe, boah, es ist so schön. Mhm. Ich habe ein Foto von gemacht, habe gesagt, ach.
Richtig gut.
Ja, okay, jetzt haben wir viel über Hundeschule gesprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen. Vielleicht mal einmal so zusammenfassend, wenn man jetzt mal sagt, wir haben gesagt, so, wir haben jetzt den Welpen, wir haben diese Erwartung an den Hund, der hat Aufgaben zu erledigen, der hat der tolle Familienhund zu sein, vielleicht auch, ich finde, das ist auch so ein großes Thema. Ich glaube, das ist für mich grundsätzlich eine Hundeanschaffung, egal welchen Hund ich mir hole, mit eins der größten Themen zum Thema Bedürfnisse Hund. Ich habe oft den Eindruck, dass vor allem, wenn in der Hunderassebeschreibung steht, und in Klammern, und es steht in fast jeder Hundebeschreibung, es ist ein toller Familienhund.
Mhm.
Ich habe ganz oft das Gefühl, dass dann eine Erwartung dahinter steht, die oft nicht damit übereinstimmt, was oft in der Beschreibung gemeint ist.
Ja.
Ich finde, in der Beschreibung gemeint ist oft, dieser Hund ist, wenn er mit seinen Bedürfnissen und mit sich selbst zufrieden ist, wird er die Kinder nicht fressen. und das ist sowas, wo ich so sage, die Erwartung eines Menschen ist meiner Meinung nach oft die, ein guter Familienhund ist ein Hund, der keine eigenen Bedürfnisse hat, sondern sich nur uns anpasst.
Das ist total, ich feiere gerade dieses Argument, was du gesagt hast, dieses Thema Familienhund. Familienhund, das Wort ist für mich das Unwort in Bezug auf Welpen. Ich hasse dieses Wort. Und warum? Weil ich nehme dann immer als Beispiel die Leute, wenn die lesen in Rassebeschreibungen für Familien geeignet, dann verbinden Menschen oft damit, dass der alles toleriert und dass die Kinder dem quasi Paprika in die Nase stecken können. Und nur, weil der eine hohe Reitschwelle hat, findet der die Dinge ja nicht gut und man darf sie tolerieren. Also da rege ich mich jetzt direkt auf, das ist nicht gut. Aber das ist total wichtig, dass du es angesprochen hast, dass wenn wir jetzt so Rassen nehmen, also klischeemäßig und ja, es gibt Unterschiede, aber man muss ja sagen, zum Beispiel ein Rottweiler hat ja eine niedrigere Reitschwelle als jetzt ein Retriever, ne? Ganz, ganz pauschal gesagt. Und das ist ja auch nicht per se schlecht, aber nur weil der Golden Retriever nicht als erstes darauf kommt, dem Kind die Hand abzuhacken, hat er ja dann eine hohe Lebensqualität, wenn der Mensch die Kinder da laufen lässt und alles toleriert. Das ist ein total wichtiger Punkt, dass die Bedürfnisse des Hundes auch gesehen werden und vor allen Dingen die Lebensqualität.
Ja, ich finde vor allem dieses Thema Reizschwelle sehr wichtig, weil ich glaube, dass es bringt Konsequenzen mit sich, die oft unterschätzt werden. Einmal haben wir ja die Hunde, die wirklich, wie du sagst, eine niedrige Reizschwelle haben. Das bedeutet letztendlich, dass der Reiz schon ziemlich stark sein muss, dass er überhaupt reagiert, was total toll sein kann, vor allem mit Familien mit Kindern, weil der Hund eben nicht auf jedes Gequietsche, jedes Geschrei, jedes Gerenne reagiert. Aber was ich finde, was wiederum da auch unterschätzt wird, ist dann einfach, dass der Hund sehr oft als ruhig und entspannt definiert wird, aber in Wirklichkeit liegt er nur da und sagt, so, du hast jetzt 5 Minuten und nach 5 Minuten folgt eine Konsequenz, aber dann werde ich jetzt hier nicht mehr großartig tönen oder sonst irgendwas. Während ich dann den Hund habe, der eben sehr reaktiv ist, auf jedes kleine Geräusch reagiert, dafür super trainierbar ist vielleicht auch, aber dafür halt auf jede Bewegung vom Kind reagiert. Und es ist nicht das eine gut oder schlecht, aber ich muss mir bewusst werden, was will ich und was brauche ich. Und ich habe das tatsächlich, dass ich Leute habe, die dann sagen, oh, mein Kind hat ADHS und wir haben uns jetzt den Australian Shepherd dazu geholt. Und dann denke ich so, finde ich gut, ihr habt euch ein zweites ADHS-Kind dazu geholt. Die werden sich verstehen.
Aber das ist mir auch wichtig, dass es eben mein Beispiel nicht, der Rottweiler ist schlecht, der Golden Retriever ist gut in Familie, in dem Zusammenhang mit der Familie, sondern dass man erkennen muss, dass der eine nicht einen Freibrief hat und der andere per se nicht, ne? Sondern dass es einfach, dass man ein Auge drauf hat, nur weil der eine später meckert, ist es dem nicht lieber. Ne?
Ja, und da kommen wir wieder zum Thema. Das Wichtigste, finde ich, ist, wenn man sich einen Hund holt, wirklich die Hundesprache zu lernen. Ich glaube, es ist sehr oft so, dass sich Leute, was sie auch tun sollen, um Gottes Willen, sich dann ein Welpenbuch holen und so und dann vielleicht noch ein Erziehungsbuch. Aber ich finde, das Körpersprachebuch wird oft viel zu spät eigentlich mit dazu gekauft. Und es ist eigentlich das Allerwichtigste. Und ich glaube, wenn wir ins Ausland fahren oder wenn wir einen Austauschschüler bekommen, dann ist das Erste, was wir machen, wir sagen, hey, wir lernen mal seine Sprache, damit wir kommunizieren können. Ja. Warum beim Hund nicht?
Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Wenn du mich fragst, was möchte ich als Trainerin erreichen, dann ist das, dass ich möchte es erreichen, dass die Menschen ihre Hunde verstehen. Und im ersten Schritt verstehen wollen und nicht sagen, ach, das mag sein, dass Hunde so sprechen, aber meiner kommuniziert anders. Nein.
Mein Hund ist da anders. Mein Hund ist da was ganz Besonderes.
Ja. Oh, der spricht ein Dialekt. Nein.
Okay, dann jetzt mal so gegen zum Abschluss kommen. Ja. Was würdest du denn sagen, was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, um vielleicht richtig vorbereitet zu sein und sich eben nicht in diese Falle zu tappen, falsche Erwartungen und Bedürfnisse zu haben?
Ich empfehle tatsächlich im Familienrat, also was das Rudel eben, aus welchen Teilen das Rudel besteht, eben jeder, der mit in diesem Haushalt lebt, mit dem Hund, zu fragen, was die Erwartungen, die Bedürfnisse sind. Und wenn die Kinder im Haushalt, wenn es da welche gibt, schon schreiben können, dann sollen sie es bitte selber aufschreiben, dass sie nicht, dass es nicht irgendwie beeinflusst ist, wird von den Menschen, von den Eltern. Also das in Ruhe aufschreiben, Erwartungen und Bedürfnisse. Und das ist leicht, also das ist oft leicht. Da sprudelt das nur aus den Kindern und aus den Erwachsenen raus. Und dann finde ich wichtig, eine Gegenliste zu machen, was darf denn auf gar keinen Fall passieren. Und da sprudelt es dann eben nicht mehr so raus. Und da kann man, finde ich, viel schneller dann feststellen, welche Rasse oder welcher Typ Hund eher nicht geeignet ist. Und dann kann man aber auch feststellen, wo es vielleicht Punkte gibt, die man ernsthaft nochmal durchdenken muss. Also Beispiel, wenn auf der Liste steht, ein No-Go, der Hund darf nicht alleine bleiben können. Dann kann man vielleicht rassetechnisch eine Wahl treffen, aber das ist ja eine Wundertüte. Man weiß nicht, ob dieser Hund alleine bleiben kann. Es gibt weniger, aber es gibt Hunde, die können es nicht lernen. Aber es gibt Hunde, die lernen es auch erst später. Und dann ist es wichtig zu sagen, habe ich denn einen Plan B? Wenn ich den Plan B nicht habe, aus meiner Sicht ist es dann vernünftig, das ganze Konstrukt oder Konzept zieht jetzt ein Hund ein, komplett zu überdenken. Und das ist vielleicht ein krasses Beispiel mit dem Alleinbleiben, aber ich finde das als ganz wichtigen und guten Tipp aufzuschreiben, was darf denn auf gar keinen Fall passieren.
Ja, finde ich gut. Ich glaube, auch sich einfach mal bewusst zu werden. Ich habe das ja in meinem Buch, habe ich das drin, dass ich dann einmal, also mein Buch fange ich ja tatsächlich damit an, dass man sich darüber bewusst wird, was will ich eigentlich? Also was erwarte ich vom Hund auch im Sinne von, was soll er mir geben? Und das haben wir das Thema, und das ist auch nicht bewertet, aber wir haben so das Thema, ne? Ein Hund als Partnerersatz, ja. Ein Hund als Sportsfreund, ein Hund als Kindersatz. Und es ist völlig wertfrei, aber es geht darum, sich darüber bewusst zu werden, was bringt das mit sich für Erwartungen, ja. Und kann mein Hund das eigentlich erfüllen? Weil letztendlich kann ein Hund immer nur einfach ein Hund sein. Er kann ein Freund werden, er kann ein Partner werden, er kann, gut, wir können darüber streiten, ob er ein Kind werden kann, aber er kann zumindest einen begleiten. Und ich glaube aber nur, wenn man ihn als das sieht, was er ist, nämlich ein Hund mit hündischen Bedürfnissen und auch mit eigenen Dingen, die ihm wichtig sind.
Und vielleicht auch noch ein Punkt, ergänzend, so Dingen, die er mitbringt, nennen wir es mal anatomisch, ein fehlendes Unterfell. Also wenn man, weiß ich nicht, zum Eisbaden neigt, dann wäre vielleicht ein Hund mit keiner Unterwolle der falsche Begleiter. Also so banal es klingt, dass man sich da auch mal auseinandersetzt, was passt eigentlich, welcher Hund passt zu mir. Oder wenn Menschen sagen, sie sind nicht der Typ dafür, dem Hund einen Mantel anzuziehen. Naja, es ist egal, ob der Mensch der Typ dafür ist. Wenn dein Hund kein Unterfell hat, dann braucht der einen Mantel.
Und ich finde, was ich ganz oft höre, wo ich immer wieder schmunzeln muss, die Sportler unter uns, ihr braucht nicht immer den Dobermann oder den Dalmatiner oder den Husky. Denn es gibt tatsächlich sehr, sehr viele andere Hassen, die viel ruhiger sind, die viel entspannter sind, die auch gerne joggen gehen. Weil solange ihr keine Marathon lauft, und die wenigsten tun das, die meisten gehen, wenn dann mal zum Pferd oder gehen dann mal eine Stunde laufen, das schafft, wenn ihr euch jetzt nicht gerade vielleicht den Mops und die französische Bulldogge holt, da können wir drüber streiten, ob ihr das sowieso solltet, aber das schafft eigentlich dann doch irgendwie jeder Hund auch mal.
Ja.
Ja. Okay, zum Abschluss, möchtest du nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was würdest du gerne Menschen mitgeben, wenn es ums Thema Bedürfnisse und Erwartungen an den Welpen geht?
Ich möchte mitgeben, meine erwähnte Liste, was darf auf gar keinen Fall passieren und was soll passieren, dass man, ich finde es immer einen guten Ratgeber, wenn man gefasst ist auf das, was passieren kann und innerlich sich schon mal mit dem Plan B angefreundet hat. Dann fällt es vielleicht gar nicht so ins emotionale Gewicht, oh Gott, ich bin enttäuscht, sondern man kann dann direkt handeln. Ah ja, ich hatte gehört, das und das kann, ich habe gehört, das und das kann passieren und dann machen wir mal das. Das möchte ich auf den Weg geben und eine Akzeptanz und so ein wohliges Gefühl dem Hund gegenüber und sich selbst, wenn es mal nicht läuft. Also, dass man nicht sich gleich in Frage stellt und den Welpen in Frage stellt und die Hundeschule in Frage stellt, sondern dass man auch sagt, okay, es gibt Tage, die sind einfach ätzend und die wird es geben. Und dann empfehle ich immer mein Glückstagebuch, dass man einfach mal aufschreibt, was funktioniert eigentlich. Und dann wird man sehen, wie viel auch einfach schnell gut funktioniert. Und Körpersprache, was du erwähnt hast, finde ich super wichtig, dass Leute sich damit auseinandersetzen, also ihren Hund bewusst auch einfach mal nur beobachten und dann vielleicht sogar dabei filmen und dann mal gucken, wann macht der Hund denn was, weil man lässt sich ja so sehr von Emotionen leiten. Also wenn man das Gegenüber mag, wenn man den Hund mag, mit dem der eigene Hund gerade im Kontakt ist, dann fällt es einem viel schwerer zu erkennen, ich glaube, meinem Hund ist das zu viel, weil man emotional einfach so, ach, der ist doch nett. Mhm. Ja, aber nur bei der Nett findet der es vielleicht nicht gut.
Mhm. Würdest du gerade nochmal für die, die sich jetzt den Welpen holen wollen, vielleicht nochmal gerade sagen, wie deine Bücher heißen?
Ja, Abenteuerwelpe heißt das erste. Und da ist ein Kapitel mit meiner Co-Autorin drin, die Psychologin ist. Und das ist total spannend, die bewertet das nämlich oder beleuchtet die ganze Welpengeschichte aus psychologischer Sicht. Ich finde es unglaublich spannend und es ist ein wirklicher Mehrwert. Also eben Beispiel, wenn man die beste Beziehung mit seinem Partner führt und alles ist rosig und man hat einen Plan und dann zieht der Welpe ein und auf einmal hat man noch nie so viel Spannung und Streits wie in dieser Zeit und da hilft sie einem, das zu verstehen, warum es denn so ist und wir geben auch Lösungen. Und das zweite Buch heißt, warum macht er das? Und das ist ein Buch, da habe ich die Top 10 aus meiner Erfahrung aufgelistet. Also die Top 10, was hat eigentlich jeder Welpe, was macht er für einen Quatsch oder was passiert mit einem Welpen? Und dann habe ich es übersetzt. Ich sehe mich ja als Anwältin der Hunde und der Untertitel ist, das Buch ist der Dolmetscher, der Welpendolmetscher. Also ich übersetze das Verhalten, weil ich finde das auch ganz wichtig zu wissen, warum macht er das jetzt? Eben wie der Titel. Und dass man nicht denkt, er will mich sicher ärgern oder er macht es aus Dominanzgründen oder er macht es aus weiß was ich was. Und es ist oft ganz einleuchtend, warum er das macht. Und dann gibt es Trainingstipps. Und was das Besondere an diesem Buch ist, nach den Trainingstipps schreibe ich, was kann denn passieren? Weil es kann ja auch passieren, dass es nochmal in eine ganz andere Richtung geht, wenn die Leute trainieren. Und auch da folgt dann der nächste Trainingstipp.
Okay. Genau.